Eucharistie nennt man ja ein Geheimnis des Glaubens. Geheimnis ist einfach etwas, was wir mit dem Verstand nicht mehr durchdringen können. Das Geheimnis der Eucharistie, das ist einfach etwas, was, wo Sie spüren, es ist etwas, es ist ein vertrauensforderndes Geheimnis. Und nicht umsonst entscheidet sich die Christenheit laufend von Anfang an diesem Geheimnis. Schon im Johannesevangelium Kapitel 6, wo Jesus ganz deutlich und klar davon spricht, er ist dieses Brot des Lebens, er ist das Fleisch, das sie essen sollen, nicht? Und da laufen schon der große Teil seiner Jünger davon. Da trennt sich schon alles. Und das geht bis heute in der ganzen Christenheit. An der Eucharistie entscheidet sich am laufenden Band der Christenheit. Und deshalb ist immer die große Gefahr, dass man da Wischiwaschi machen will. Und das ist eine große Versuchung. Man will uns durch die Hintertüre, und zwar von der Hölle her meine ich das, nicht von bösen Menschen oder so, sondern von dort her will man uns von hinten her das Geheimnis nehmen. Dass nur noch das übrig ist, was eben nicht-katholische Christen machen, haben. Sicher auch etwas Geistliches, ohne Frage, aber nicht mehr Eucharistie. Es muss uns einfach klar sein. Und deshalb ist es so schade. Und wir haben etwas, was wir hüten müssen. Es ist das Heiligste, was der Herr seiner Kirche anvertraut hat. Und da gibt es keine Abstriche. Und ich merke immer wieder, dass nicht-katholische Christen gerade von diesem Geheimnis angezogen werden. Und ich kenne verschiedene Konvertiten, die nur wegen der Eucharistie konvertiert haben, weil sie es plötzlich erkennen durften, dieses Geheimnis. Und wir haben uns daran gewöhnt, dass wir schon gar nichts mehr draus machen, sondern wir sprechen von, muss ich auch in Kirch am Sonntag? Verstehen Sie, schrecklich, ein schreckliches Wort. Ich muss nach Golgotha und das Kreuz, muss ich das? Kann ich denn nicht allein sterben lassen? Das heißt ganz konkret Deutsch. Das spürt man, wir haben keine Ahnung mehr, auch wir Katholiken zum Teil. Und darum, da wir ein Wesen sind, das sich schrecklich an alles gewöhnt, vor allem auch ans Heiligste, ist es so wichtig, sich immer wieder auch Zeit zu nehmen, ein solches Geheimnis durchzubetrachten oder dabei stehen zu bleiben, den Herrn zu bitten, sich mir in diesem Geheimnis zu offenbaren. Man kann das nicht selber machen. Man kann es nicht mit dem Verstand durchdringen. Man kann zwar vieles darüber schreiben und erkennen und sagen, nicht? Aber es geht hier um Glauben. Und Glaube ist eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes. Das ist nicht machbar. Ich möchte jetzt heute Morgen so einleitend zu diesem Geheimnis einmal zeigen, wie eigentlich schon im Alten Testament Voranzeigen, könnte man sagen, den Menschen geschenkt wurden, was auf sie da wartet. Und dann werden sie wieder diese ganz tiefe innere Einheit, das ja auch ein Geist ist, zwischen Alten und Neuen Testament. Und gerade Papst Benedikt versucht ja unheimlich stark, seinem Jesusbuch und seinen Dingen, diese Verbindung, diese Einheit aufzuzeigen. Was im Alten Testament uns alles schon vorausgesagt wurde. Sie müssen ja denken, was haben denn die Apostel verkündet? Was hat denn Paulus verkündet, wenn er in die Synagoge ging? Der hat doch kein Neues Testament dabei gehabt. Der hätte seine eigenen Briefe noch nicht geschrieben gehabt. Und da sind die Evangelien zum Teil noch nicht einmal aufgeschrieben gewesen. Was hat der verkündet? Das Alte Testament. Er hat vom Gesetz des Mose her, er hat von den Schriften des Alten Testaments, der Propheten her, hat er Christus bewiesen. Steht alles drin. Von dem Psalmen her hat er alles bewiesen. Und dann die Worte Jesu dazu. Ja? Und ich glaube, das ist uns ein bisschen abhanden gekommen. Ich höre immer wieder Leute, das Alte Testament lese ich nicht, das ist ja vorbei. Ja? Und Sie werden oft gerade auch im Alten Testament, wunderbare Aussagen finden, Bilder finden. Und wir mögen, Bilder drücken ein Geheimnis oft viel besser aus als Worte. Und im Bild wird uns etwas durch Jahrtausende erhalten. Das Bild ist immer das Gleiche. Sonnenaufgang ist immer Sonnenaufgang. Ja? Dagegen Worte, die verändern sich. Nicht? Wenn ich nur in mein eigenes Leben denke. Nicht? Ja, also daheim, das war doch selbstverständlich, dass jeder Mann gesagt hat, mein Weib ist drin. Das kann ich mir heute, auch in meiner Heimat, nicht mehr vorstellen. Da hat man gleich ein negativer Gedanke. Und da haben wir gesagt, das ist ganz normal. Nur innerhalb einer Generation, verstehen Sie? Schon einzelne Worte, wie die sich verändern. Sehen Sie? Aber Bilder nicht. Darum bringt die Schrift immer Bilder. Darum bringt Jesus immer wieder Gleichnisse. Die ändern sich nicht. Und da kam man die Tiefe der Offenbarung. Ganz wunderbar. Gerade auch alttestamentliche Vorbilder. Es ist ein Wort Gottes. Nicht? Und es ist einfach so herrlich, einmal, darum können wir als Christen das Alte Testament am tiefsten nur verstehen von Christus her. Denn in ihm, er hat ja gesagt, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Und zwar nicht im Sinn, dass er es selber erfüllt, dass er Traum macht, klar, sondern dass es in ihm erfüllt ist. Das ist alles, was die Psalmen vor allem über ihn sagen, nicht? Wo gleichsam sein ganzes Leben vorausgebetet ist, wo man ganz tief in sein Herz hineinhört, was er empfunden hat, an der und jener Stelle. Nicht? Das spürt sie, das ist alles gleichsam in einer ganz tiefen Weise voraus uns verkündet. Gerade wenn wir in Israel einmal sind, da unten, da beim Kaiphas, diesem Gefängnis, wo Jesus ja zuerst war, nach der Gefangennahme, in dieser Höhle da unten, da haben die einen Psalm hingelegt, in verschiedenen Sprachen. Wenn wir da unten sind, da liest immer einer den Psalm vor. Sie meinen gerade, das hat Jesus da drin gebetet, ganz wörtlich. Und so war es auch. Oder am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder unser ganzer Psalm, nicht bloß das erste Wort. Das ist eine ganze Hingabe, ist das gut. Und sah, es ist ein Gebet. Im Gebet drückt man ja das Persönlichste aus, was man hat. Ja? Und so lassen uns die Psalmen auf die tiefste Tiefe des Denkens und Fühlens Jesu hineinhören. Das ist etwas Wunderbares. Und deshalb auch im Blick auf Eucharistie finden wir im Alten Testament Vorbilder. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für uns, dass wir die Zusammenhänge haben. Nicht? Die Eucharistie, wie gesagt, ist bereits im Alten Testament, ich habe es ja schon gesagt, im Bild bereits gegenwärtig. Das ganze Alte Testament war praktisch eine Vorbereitung auf dieses Herrenmahl. Ein Bild also, auf das Jesus selbst hinweist, ist zum Beispiel das Manna. In Exodus 16, 4 und folgende. Das Brot vom Himmel, das Gott euch gibt und das euch ernährt in der Wüste, Symbol des Lebens. Ja? Also sie finden dort schon, gerade auch in dieser Form, ein wunderbares Bild. Oder denken Sie an den Propheten Jona. Oder Elia, der da, oder ging zum Spruchhogut, wo der Engel ihm zu essen gibt. Elia. Gell? Mensch, das geht verwechselt schon. Verloren. Iss und trink, du hast einen langen Weg. Nicht? Bis zum Gottesberg Horeb. Ja? Wiederum ein Hinweis auf eine Speise, die ihn den Weg in der Verbannung, in der Verfolgung durchhalten lässt. Tagelang. 3 ist eine wichtige Zahl. Nicht? Also so finden Sie ganz, ganz wunderbare Bilder, wie wir davon leben. Und mancher Heilige hat gesagt, wenn die Eucharistie nicht wäre, wenn die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers nicht mehr gefeiert würde, würde die Welt noch ganz anders aussehen. Ja? Oder ein anderes Bild war das Opfer des Melchisedek, der Brot und Wein darbrachte. Etwas ganz Außergewöhnliches. Dem Abraham begegnete in Jerusalem, nicht Melchisedek, der König des Friedens. Und es heißt, er hatte ein Priestertum, nicht wie es im Alten Testament war. Ein Erbpriestertum, sondern er hatte ein einmaliges Priestertum. Von Gott gerufen. Nicht? Darum heißt es Priester nach der Ordnung Melchisedek bei Jesus. Wenn Sie, wieder ein unheimliches Bild für das neutestamentliche Priestertum und das eucharistische Opfer. Er brachte Brot und Wein dar, nicht etwas anderes. Normalerweise hat man Tiere geopfert, nicht? Im Alten Testament. Das ist Genesis 14, 18. Oder nehmen Sie das Opfer Isaaks. Ein ganz tiefes Zeichen, nicht, wo der Vater Abraham dem Isaak das Holz auflegt. Ja? Bei Jesus das Kreuz. Ja? Und mit ihm auf den Berg geht. Nicht? Und wo der Sohn fragt, Vater, wo ist das Opfer? Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Wenn man sich das mal, jetzt muss man sich mal überlegen, was das bedeutet, oder überlegen mal, hineinfühlen, was das für den Abraham bedeutet, dass der Sohn ihn fragt, Vater, hier ist Holz, aber wo ist das Opfer? Sehen Sie, das Wort Vater sagt der, den der Vater opfern soll. Sehen Sie, das ist jetzt unbegreiflich. Und da können Sie etwas hineinhören in das Vaterherz Gottes. Das sind unwahrscheinliche Bilder. Aber lebige Bilder, nicht? Oder ich denke an den Propheten Malachi oder Malachias, je nachdem. Nicht? Ich habe es extra im Morgen nochmal nachguckt, wie es wirklich heißt in der eigentlichen Ursprache. Vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang wird meinem Namen geopfert und ein reines Speiseopfer dargebracht werden. Vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Wird meinem Namen geopfert und ein reines Speiseopfer dargebracht werden. Das ist die Eucharistie, die rund um den Erdkreis vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang gefeiert wird. Also wieder eine prophetische Weise. Wenn Sie diese prophetischen Aussagen des Alten Testamentes sind nicht schon alle erfüllt. Viele sind noch dran. Die haben immer noch Bedeutung für uns. Also Sie werden vielleicht manche andere Dinge auch noch entdecken, wenn Sie das Alte Testament lesen, im Blick auf die Eucharistie. Denken Sie nur an die Psalmen, nicht? Du speisest uns mit bestem Weizen, nicht? Das sind alles solche Bilder. Und Sie müssen ja immer denken, es ist nicht etwas Zufälliges, was man halt jetzt schön auslegt, sondern es ist der eine Geist, der das vorausgeschaut hat. Das ist der eine Geist, der das vorausgesagt hat. Das ist Gottes Geist. Und es ist nicht irgendwie, jetzt probiert man halt da irgendwas zusammen zu gleichstellen. Nein. Das ist sehr klar und deutlich und gezielt. Das ist vom Geiste Gottes. Da muss uns klar sein. Und lassen Sie sich das von jemand ausreden. Zur Zeit Jesu vollzog sich die Feier des jüdischen Pascha in zwei Abschnitten. Jesus hat ja dieses Pascha-Mahl mit den Jüngern gefeiert und währenddessen dann dieses Geheimnis eingesetzt. Und zwar in zwei Abschnitten. Der erste Abschnitt des jüdischen Paschamahles bestand in der Opferung des Lammes, die am Nachmittag des 14. Nisan im Tempel von Jerusalem stattfand. Und der zweite Abschnitt bestand im Verzehr des Opfers beim Paschamahl, das in jeder Familie in der Nacht nach dem 14. Nisan gehalten wurde. Und das Paschafest war ja zum Gedenktag geworden, und zwar in Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, aber auch in Erinnerung an alle Eingriffe Gottes in die Geschichte Israels. Also am Paschafest hat der Sohn hat gefragt, Vater, warum feiern wir das nicht? Und dann hat der Vater die große Rede gehalten. Vielleicht haben Sie mal so eine Pascha-Feier mal mitgemacht oder gesehen. Und der Sohn hat ihm wieder gefragt, der Vater hat die ganze Geschichte Israels erzählt. Auszug aus Ägypten, nicht? All diese Dinge und die ganzen Eingriffe Gottes, nicht? Das Paschafest war die Erinnerung an alle Großtaten Gottes. Merken Sie es? Eine Erinnerung an alle Großtaten Gottes. Und so war das Pascha als auch der Gedenktag und die Jahresfeier der vier wichtigsten Nächte der Welt. Nämlich der Schöpfungsnacht, das war ja Tohu Wabohu, ja, hebräisch, als das Licht in der Finsternis aufstrahlte, Schöpfungsnacht. Dann der Nacht der Opferung Isaaks, es war ja noch dunkel, heißt es, eben durch Abraham. Dann die dritte Nacht, ist der Auszug aus Ägypten, auch bei Nacht. Und dann kommt eben die Nacht, die noch in der Zukunft liegt, nämlich die Ankunft des Messias. In der Mitte der Nacht brach dein Wort in diese Welt ein. Also Pascha war Erinnerung an vier Nächte. Und die vierte Nacht, das war diese Erwartung des Messias, die in Pascha, in der Pascha-Feier ausgedrückt wird. Sie merken, es ist die Erinnerung an Großtaten Gottes und hat immer mit der Nacht zu tun. Und so war das Pascha ein Gedenktag und genauso aber auch ein Tag der Erwartung auf den kommenden Messias, auf das wahre Osterlamm. Und die Tragik war nur, dass als der erwartete Messias, das wahre Osterlamm, kam, er nicht erkannt wurde. Sondern es heißt, sie taten mit ihm, was sie wollten und töteten ihn ausgerechnet während eines Pascha-Festes. Das muss man mal im Zusammenhang sehen. Dann merken Sie eine unheimliche Einheit. Dann merken Sie auch, wie das Pascha, das vorausschauende Alte Testament, eigentlich etwas Unwahrscheinliches schon ausdrückte. Und indem sie ihn töteten, ließen sie das Bild des Alten Testamentes Wirklichkeit werden. Ja, sie erfüllten die Erwartung, nämlich die Opferung des wahren Osterlammes, des wahren Gotteslammes, müssen wir schon sagen. Also das, was im Bild war, im Pascha-Feier, war Bild, vorausschauendes Bild, und an diesem Pascha-Feier wurde dieses Bild Wirklichkeit. Es erfüllte sich diese Erwartung. Nämlich, es ging jetzt um das wahre Osterlamm, auf das die Osterlämmer hingewiesen haben. Und niemand von all diesen vielen Menschen in Jerusalem damals wusste, was eigentlich im Obergemach eines Hauses in der Stadt sich verwirklichte. Nämlich das, was seit Jahrhunderten erwartet wurde. Und Jesus nahm das Brot, dankte, brach es, gab es seinen Jüngern und sagte, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Nämlich am anderen Tag. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Lukas 22, 19. Und er hat es ja eingewoben in die Pascha-Feier. Wo die Pascha-Feier das Bild überging in die Wirklichkeit. Das ist jetzt ein kleiner Blick gewesen für den Zusammenhang von Alten und Neuen Testament, die Bilder des Alten Testamentes, die alle schon auf dieses große Geheimnis eigentlich hinwiesen. Und nun die Eucharistie als konkretes Ereignis. Das war Bild, jetzt kommt das Ereignis, der Vollzug, wo es Wirklichkeit wird. Die Fülle der Zeit ist gekommen und die Eucharistie ist nun nicht mehr Bild, sondern ist Wirklichkeit. In 1 Korinther 5, 7, da schreibt Paulus, als unser Paschalamm ist Christus geopfert worden. Und damit ist das alte und neue Geheimnis gegenwärtig. Alt in ihren Vorbildern, neu in ihrer Verwirklichung. Und nun die Frage, worin besteht nun eigentlich das Ereignis, das die Eucharistie einsetzt und das neue Pascha verwirklicht? Worin besteht dieses Ereignis? Der heilige Johannes, der Apostel, richtete sein Augenmerk, ist ganz interessant, vor allem auf den Moment des Opfers, Er hat ja im 6. Kapitel seines Evangeliums in der eucharistischen Rede in Kapernaum das alles schon vorausgesagt. Also das mit seinem Leib und seinem Blut. Darum hat er dann beim Abendmahl, spricht er nur noch von der Fußwaschung. Ja? Und er spricht vom Opfer. Für ihn wird das christliche Pascha und damit die Eucharistie am Kreuz eingesetzt. In dem Augenblick, da Jesus, das wahre Lamm Gottes, geopfert wird. Also er stellt in seinem Evangelium eine auffallende, man kann sagen, zeitliche Parallele dar. Nämlich, auf der einen Seite betont er immer wieder, Sie erinnern sich, das Herannahen des jüdischen Pascha-Festes. So zum Beispiel, das Pascha-Fest der Juden war nahe. Oder andere Stelle, 6 Tage vor dem Pascha-Fest. Oder, es war vor dem Pascha-Fest. Bei Johannes, dauernd. Er hat also dauernd auf das Pascha-Fest hingewiesen. Ja, das Ziel war immer dieses, ja letztlich, das Opfer. Denn im Pascha-Fest wurden die Lämmer geopfert, ja, geschlachtet. Dann auf der anderen Seite betont Johannes für Jesus ebenfalls das Herannahen seiner Stunde, nämlich der Stunde seiner Verherrlichung. Das heißt eben seines Todes. Schon ganz am Anfang, beim ersten Auftritt in Kana, meine Stunde ist noch nicht gekommen, immer bei Johannes. Also er dauernd zielte auf kurz vor dem Pascha. Es war das Pascha-Fest. Und seine Stunde war noch nicht gekommen. Sie wollten ihn festnehmen, den seinen Herodes und so weiter, nicht? Meine Stunde ist noch nicht gekommen, immer wieder. Auch andere Evangelisten haben das. Aber Johannes ist sehr, sehr auffällig. Es gibt also ein zeitliches Herannahen eines bestimmten Tages und einer bestimmten Stunde. Pascha-Fest, meine Stunde. Und auch ein räumliches Sich-Nähern auf Jerusalem zu. Bis diese beiden Bewegungen, diese Stunde und dieser Tag, zusammenlaufen und sich dann auf dem Kalvarienberg kreuzen. Und zwar am Mittag des 14. Nisan, als die Opferlämmer geschlachtet wurden. Genau in dem Moment, da im Tempel die Opferung der Paschalämmer begann. Und dort hat man diesen Psalm gebetet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn sie schon in Jerusalem waren, direkte Verbindung oder Entfernung vom Golgotha zum Tempelberg ist nicht groß. Jesus hat dieses Gebet, dieser Psalm, den man dort gebetet hat, am Kreuz mitgebetet. Als das wahre Osterlamm. Nun, um dieses Zusammentreffen noch deutlicher herauszustellen, hebt Johannes die Tatsache hervor, dass sie Jesus am Kreuz die Beine nicht zerschlugen. Johannes 19,34. Also genauso, wie es beim Pascha-Opfer Vorschrift war, nach Exodus 12,46. Dem Osterlamm durfte kein Gebein zerbrochen werden. Und auch bei Jesus wieder. Das ist Johannes. Aber es zielt alles auf diese Stunde und auf dieses Pascha hin, am Kreuz. Ja. Die 3 anderen Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas, richten ihr Augenmerk vor allem auf den Moment des Mahles. Beim Mahl oder genauer bei der Einsetzung der Eucharistie vollzieht sich für sie der Übergang vom alten zum neuen Pascha. Und so können wir sagen, dass das Abendmahl das Pascha-Ereignis, nämlich der Opferung Christi, bereits vorwegnimmt und auch beinhaltet. So wie bei den Propheten die symbolischen Handlungen zuweilen das angekündigte Ereignis vorwegnehmen. Sie kennen im Alten Testament immer wieder diese symbolischen Handlungen, die die Propheten machen mussten. Der eine musste sogar Kinder zeugen, nicht? Und ihnen einen bestimmten Namen geben, die das Schicksal des Volkes Israel ausdrücken. dass der Name des Kindes dauernd Israel vor Augen stand, was kommen wird, nicht, und so weiter. Der andere, der hat sich eingehüllt. Sie kennen ja diese Bilder, wo die Propheten einfach Zeichen werden mussten. Ja? Und so ist dieses letzte Abendmahl eigentlich ein Zeichen, aber ein Zeichen, das nicht bloß Bild ist, sondern schon Verwirklichung. Nicht? Denn im Abendmahlsaal, als er sich den Jüngern gab, hat er sein Opfer vorweggenommen. Denn er sagt ganz klar, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Da ist sein Opfer sakramental schon gegenwärtig. Ja? Und wie es einmal Kardinal Ratzinger ausdrückte früher, nicht? Und wird dann gedeckt durch die Tatsache des Kreuzes. Ja? Und bestätigt durch die Tatsache des Kreuzes. Also, dass Jesus die Eucharistie einsetzt, ist einmal prophetische Ankündigung, was Eucharistie sein wird. Aber auch schon, wie ich schon sagte, sakramentale Vorwegnahme dessen, was wenig später geschehen wird, nämlich sein Tod und seine Auferstehung. Also, Sie sehen, beides gehört zusammen. Das wie Johannes, er hat ja sein Evangelium Schluss geschrieben und hat sicher gewusst, was die anderen gebracht hatten und hat noch die Ergänzung gebracht. Er hat alles auf diesen Punkt hin, auf Golgotha hin gedeutet. Und die Väter, also die ersten Glaubenden, vor allem die Bischöfe damals, die ersten Jahrhundert, die Väter empfanden diese Wirklichkeit der Handlung Jesu im Abendmahlsaal so stark, dass sie die 3 Tage des Todes Jesu nicht von dem Moment an zu zählen pflegen, da er am Kreuz starb, sondern von dem Moment an, da er seinen Leib brach für seine Jünger. Also die Väter haben diese Wirklichkeit der Eucharistie begonnen zu zählen von dem Moment an, als er sich gebrochen hat. Darum ist dieses Wort brechen so wichtig. Er hat nicht bloß geteilt und ausgeteilt. Verstehen Sie, wie man das heute manchmal sagt? Das ist eine Folge, klar. Verstehen Sie? Das Mahl ist die Folge des Opfers. Zuerst wurde das Paschalamm geschlachtet und dann kam das Paschamahl. Das Opfer geht dem Mahl voraus. Das ist das Bild und die Eucharistie ist die Realität. Ja? Deshalb, das Opfer Christi ist das Entscheidende. Und das ist ja das, was halt auch eine große Schwierigkeit ist in der ganzen ökumenischen Sicht. Wir nehmen wieder mal ein Gespräch mit dem evangelischen Pfarrer, sehr gläubig, aber das ist unmöglich. Das Abendmahl ist kein Opfer. Es gibt nur ein Opfer auf Golgotha. Das stimmt, sagen wir auch. Aber es ist die Vergegenwärtigung. Was hätten wir davon, wenn es vor 2000 Jahren gewesen wäre? Wo wäre jetzt die Kraft? Ist sie in der Luft? Wo hängt die? Nein, die ist real gegenwärtig. Das ganze Geheimnis, die ganze Wucht des Göttlichen, der Erlösung ist gegenwärtig. Darum sagt das Vatikanum, die Eucharistie ist der Höhepunkt alles Heilsgeschehens. Also alles Heil, was geschieht, ist in der Eucharistie gegenwärtig. Also sie würde genügen, um einen Menschen in die höchste Heiligkeit zu katapultieren. Ja? Aber das sind wir gar nicht fähig. Wir könnten uns gar nicht so schnell verwandeln lassen, wir würden ja verbrennen, auf Deutsch gesagt, bildlich gesprochen. Ja, geht ja gar nicht. Es geht uns nur organisch. Das merken wir bei den Mystikern. Ja. Die sagen, wenn die haben wieder zutiefste Gotteserkenntnisse und dann sagen sie, Herr, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es morgen das weitergehen kann, das überlebe ich nicht. Ja, morgen überleben sie es wieder. Es geht immer weiter, immer tiefer. Sehen Sie, es ist ein organisches Umwandeln. Auch das im Geistlichen. Und so stellen also eigentlich alle 4 Evangelisten dasselbe Ereignis dar. Wir schauen ja jetzt einmal Eucharistie als Ereignis. Vorher Vorbild, Altes Testament, jetzt als Ereignis. Es hat sich ereignet. Das Bild ist jetzt Wirklichkeit geworden. Und bei den ersten 3 Evangelisten eben ist es das sakramentale Handlung der Eucharistie vorweggenommen. Bei Johannes wird es am Kreuz ganz und endgültig offenbar. Aber beides gehört zusammen. Das kann man nicht trennen. Das geht nicht. Aber Jesus hat dieses Gebrochenwerden hat schon begonnen im Abendmahlsaal. Und Johannes betont den Augenblick des wirklichen Opfers am Kreuz, während die drei anderen Evangelisten den Augenblick des mystischen Opfers hervorheben im Abendmahlsaal. Der für euch hingegeben wird, das ist Opfer. Ja. Aber es handelt sich um dasselbe Ereignis am Kreuz wie im Abendmahlsaal, das unter eben zwei verschiedenen Blickwinkeln gesehen wird. Und dieses Ereignis ist der Opfertod Christi. Der heilige Ephrem, der schreibt, beim Abendmahl opferte Jesus sich selbst. Beim Abendmahl opferte Jesus sich selbst. Am Kreuz wurde er von anderen geopfert. So der heilige Ephrem. Und das Ereignis, das die Eucharistie begründet, oder auch einsetzt, ist also der Tod und die Auferstehung Christi. Sein Leben hingeben, um es wieder zu nehmen, wie er sagt. Das ist das Ereignis, das die Eucharistie begründet oder einsetzt. Der Tod und die Auferstehung Christi. Wir nennen das ein Ereignis, weil es eben sicher sich geschichtlich ereignet hat. Zu einer ganz bestimmten Stunde, einem ganz bestimmten Ort. Und zwar auch in einer Zeit, konkreter Zeit, einem ganz bestimmten Raum und eine einzigartige Begebenheit, die sich nur einmal zugetragen hat und unwiederholbar ist. Im Hebräerbrief 9,26 heißt es, Christus ist am Ende der Zeiten ein einziges Mal erschienen, um durch sein Opfer die Sünde zu tilgen. Hebräerbrief. Es war eine einzigartige Begebenheit, ein einzigartiges Ereignis, das in der Eucharistie aber sakramental sich erneuert, vergegenwärtigt wird. Denn bei Gott ist alles Gegenwart. Bei Gott gibt es keine Vergangenheit. Und sakramental heißt, diese Vergegenwärtigung ist ganz real. So real, dass Augustinus sagte, Nos ibi eramus, wir waren dort. Ja, wir haben nichts verpasst. Und das ist eine Wirklichkeit, die man sich schon immer wieder zu Herzen nehmen sollte. Und ich denke, es ist so wichtig. Schauen Sie, der Pfarrer von Ars, er hat die Eucharistie als das Instrumentarium überhaupt, er hat das Wort nicht gesagt, was ich jetzt gesagt habe, Instrumentarium, aber als die Quelle der Evangelisation für seine Gemeinde gesehen, die Eucharistie. Und er hat gesagt, Jesus, wenn ich die Menschen hinbringe, dass sie ihre Sünden bereuen und dann den Herrn empfangen, dann geschieht Evangelisation. Dann wird er sie von innen verändern, was ich nicht kann. Nicht? Und darum hatte auch er, Stunden vor der Eucharistiefeier, war in der Anbetung, um dieses Geheimnis, ja, weiß nicht, wie ich sagen soll, würdig zu feiern. Fruchtbar zu feiern, für seine Gemeinde. Nicht? Für ihn war die Eucharistie die eigentliche Quelle der Evangelisation für seine Gemeinde. Das sind auch da Katechesen gehalten. Aber die Worte haben ja bloß gewirkt, weil eine Gnade gegeben war. Und das war die Quelle dieser Gnade, war die Eucharistie. Und das war auch das Erste, was diese Leute festgestellt haben, wenn sie morgens um zwei aus der Wirtschaft heimgegangen sind, in Ars, nicht, haben sie festgestellt, da brennt immer noch das Licht in der Kirche, nicht? Dranfunzel damals jedenfalls. Und wenn man den Pfarrer sucht, dann findet man im Pfarrhaus kaum. Dann findet man bloß in der Kirche. Was tut er denn da immer? Dann sind sie neugierig geworden, was er da immer tut. Dann haben sie ihn eben gesehen. Nur gesehen. Mit welcher Ehrfurcht er da war. Und er hat ja gesagt, ich schaue ihn an und er schaut mich an. Er sagt es zwar von einem Bauern, aber es war er. Das war er. Ich schaue ihn an und er schaut mich an, das genügt. Und dann sind die Leute neugierig geworden, weil sie gespürt haben, da ist was. Die Gnade hat schon gewirkt. Ja? Und die Erneuerung, sagt der Pfarrer immer wieder, kommt von der Eucharistie. Sie überlegen Sie mal, wenn alle Katholiken, die heute zur Kommunion gehen und auch laufen, das sind zwei Unterschiede, wenn die das alles würdig tun würden, vorbereitet, was glauben Sie, was da an Aufbruch geschehen könnte? Ich denke, wir haben nicht mehr den Sensus für die Eucharistie. Es ist ein bisschen eine spezielle Andacht, dass die Leute oft nicht einmal mehr unterscheiden können zwischen Wortgottesdienst mit vielleicht nur gar Kommunionsaufzeichnung und Eucharistiefeier. Ich habe Leute gehört, die gesagt haben, die kleine Messe ist auch ganz schön. Uns gefällt es fast besser wie das andere. Sehen Sie, wenn den Menschen den Unterschied nicht mehr erklärt, die wissen es gar nicht mehr. Wir Pfarrer, wir Priester, wir wissen oft nicht, wann wir predigen sollen. Wir brauchen bloß die Leute fragen, was wisst ihr denn nicht? Dann hätten wir Stoff genug. Ich traue mir oft auch nicht, bestimmte Dinge zu sagen. Ich denke, das weiß doch jeder. Wenn dann Leute mich fragen, dann denke ich, das gibt es doch gar nicht, dass die das nicht wissen. Denn zu meiner Zeit, nicht, da hat man den Katechismus von hinten bis vorne auswendig lernen müssen. Da haben wir alles, das war alles klar, das haben wir einfach gewusst. Und in dem Wahn bin ich heute noch. Nicht? Dass ich immer denke, ist das immer so, wenn ich im Radio immer so eine Sprechstunde habe oder so, oder auch hier, die Fragen, das gibt es doch nicht. Aber das sind Nöte von Menschen, das sind wirklich Fragen der Menschen. Und das sind wichtige Fragen. Aber mich wundert es, gibt es das, dass die das nicht wissen? Und das sind gläubige Leute. Ja? Es gibt so viel zu informieren, auch was für das Leben, das geistige Leben der Menschen wichtig wäre. Also, sie versuchen ja das jetzt. Ja. Sie berühren den Herrn und dann können die Menschen sie berühren, um den Herrn zu berühren. Also die Seele dieses Ereignisses, Abendmahlsaal, Kreuz, die Seele des Ereignisses ist die Liebe. Eucharistie entsteht aus der Liebe. Und so schreibt Paulus im Epheserbrief 5,2, weil Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat, als Gabe und Opfer, das Gott gefällt, weil Christus uns geliebt. Nicht? Eucharistie entsteht aus der Liebe. Und man muss auch sagen, es ist eigentlich etwas Unbegreifliches, diese Entäußerung Gottes in diese tote Gestalt von Brot und Wein. Wenn Sie, er kann nicht mehr davonlaufen, wenn man ihn missbraucht. Man kann mit ihm machen, was man will. Das ist ein Ausdruck von Liebe und Vertrauen, wo man sagen muss, es ist eigentlich unvernünftig für einen Gott, der uns kennt, sich so zu riskieren. Aber die Liebe tut so etwas. Die riskiert sich total. Das ist das Verrückte der Liebe, eben der göttlichen Liebe. Es hat nichts mit Gefühl zu tun, sondern es hat mit Hingabe zu tun. Besser kann man Ursprung und Wesen der Eucharistie eigentlich nicht beschreiben, als sie entsteht aus der Liebe. Und die ganze heiligste Dreifaltigkeit ist bei der Einsetzung der Eucharistie beteiligt. Der Sohn, der sich als Opfer darbringt, der Vater, dem er sich darbringt, denn sonst hätte es ja keinen Sinn, wenn er sich darbringt, ja wem denn? Ja? Der Vater, dem er sich darbringt. Und dann der Heilige Geist, indem er sich darbringt, nach Hebräer 9, 14. Der Heilige Geist ist dieses Opferfeuer in ihm. Das ist die Opferglut. In ihm, in ihnen, in jedem von uns. Das uns drängt zu dieser Hingabe an den Herrn. Das ist Heiliger Geist. Das ist dieses Opferfeuer auch in uns, das einfach auch uns bereitet hält oder drängt. Auch dort, wo wir vielleicht nicht anerkannt oder angenommen sind, trotzdem weiterzulieben. Im Sinne von nicht negativ reden, sondern für solche Menschen sogar zu beten oder ein gutes Wort sogar für sie zu haben. Das ist Heiliger Geist, das ist das Opferfeuer in uns. Oder diese alltäglichen Widerwärtigkeiten zu bejahen, das ist Heiliger Geist, das Opferfeuer in uns. Und das war es in Christus. Der Hebräerbrief drückt das sehr deutlich aus. Nicht? Dass er gerade in der Kraft dieses Geistes konnte er sein Leiden durchstehen. Also alle drei göttlichen Personen waren beteiligt und sind beteiligt in der Eucharistie. Wenn es ein Vater, der nur nimmt und sich nicht hingibt, der also das Blut des eigenen Sohnes als Preis für die Erlösung verlangt, der könnte eigentlich nur Entsetzen auslösen. Und das ist eine ganz irrige Vorstellung von Gott Vater, die aber manche haben. Der heilige Paulus sagt, dass der Vater seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahingab. Römer 8, 32. Und was das für den Vater bedeutet hat, denn der Sohn ist ja vollkommen eins mit dem Vater, er ist gleichsam der nach außen gekehrte Vater, können wir fast sagen, der sich im Sohne uns offenbart. Nicht? Und die ja in dieser unheimlichen Einheit sind und das Hingeben, dass die Sünde dazwischen tritt, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was das für Gott bedeutet hat. Und gerade auch dieses Wort für uns alle. Und darin liegt der Schlüssel, um überhaupt das Ganze zu begreifen. Wenn der Vater am Opfer des Sohnes Gefallen findet, dann deshalb, weil dieser ihm alle versprengten Kinder wieder zurückgebracht hat. Johannes 11, 52. Deshalb hat er gefallen. Wenn ich das ausdrücken würde, der Vater freut sich an der Quälerei des Sohnes, ist ja unmöglich, unvorstellbar. Ja? Das passt auch gar nicht zusammen von dem, was wir aus der Schrift wissen. Nicht? Sondern wenn der Vater am Opfer des Sohnes gefallen hat, dann deshalb, weil er ihm durch dieses Opfer alle versprengten Kinder zurückholt. Und weil er es ihm ermöglicht, das zu verwirklichen, was in höchstem Maß sein Wille ist, nämlich, dass alle Menschen gerettet werden, nach 1 Timotheus 2, 4. Deshalb hat der Vater gefallen am Opfer des Sohnes und ist praktisch durch den Sohn verherrlicht. Ja? Und der Sohn durch ihn wieder, wie es an anderer Stelle heißt. Auch das ist etwas, was in der Eucharistie ja wieder gegenwärtig wird. Wenn man denkt, das ist doch gar kein Vergleich. Der Sohn, der ebenbürtige Sohn des Vaters, die zweite göttliche Person, die Person, die den Vater, ja, wie soll ich sagen, ganz ausfüllen kann, also es hört sich jetzt blöd an, aber ein Mensch, ein Geschöpf könnte nie Gott die entsprechende Antwort geben. Die müsste ja unendlich sein und ewig, göttlich. Das können wir nicht. Der Sohn kann das dem Vater gegenüber. Darum konnte er auch die Erlösung vollziehen. Ein gerechtes Opfer darbringen, das das Unrecht des Menschen vollkommen wieder ins Lot bringt. Ja? Und dass der Vater den Sohn hingibt und sich freut am Opfer des Sohnes, weil wir dadurch gerettet werden, das ist doch gar kein Vergleich. Auf der einen Seite was von der göttlichen Liebe. Ich zitiere ja laufend den Vincent Spallotti: Gott, du bist zum Narr deiner Liebe geworden. Das ist die Erkenntnis eines Mystikers, weil es einfach nicht mehr verständlich ist. Und darum ist auf so einen Gott in der ganzen Religionsgeschichte niemand gekommen. Dass Gott so ist, das hat keiner kapiert. Das hat sich ja keiner vorstellen können. Keine Religion werden Sie finden, Naturreligion, wo Gott so erkannt wird, wie er sich offenbart hat. Also, wie wertvoll bin ich dem Vater? Ich glaube, das kann man überhaupt nicht überschätzen. Was das heißt, zum Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, des Vaters, des Sohnes und des Geistes, das kann man überhaupt nicht überschätzen. Da kann man bloß staunen. Aber Sie merken, sowas kann man anhören, das lässt einem, wenn man es bloß im Hirn wahrnimmt, ja, klar, nimmt man zur Kenntnis und fertig. Ich muss es immer wieder betrachten und ins Herz lassen, mich in den Vater hinein vertiefen, hineinfühlen, was das heißt. Wer bin ich für dich? Nicht, der ich jeden Tag praktisch zu dir Nein sage, in allen möglichen Gelegenheiten. Also der Vater liebt Jesus mit einer so unermesslichen Liebe, weil dieser sich für seine Brüder geopfert hat. Und das ist wichtig, nicht einfach, weil er sich geopfert hat. Das hat ja in sich keinen Sinn. Wofür denn? Sondern weil er sich für seine Brüder geopfert hat, also für uns alle, wie es oben heißt, für uns alle. Und Gott bleibt immer der Gott, der Barmherzigkeit will und nicht Schlachtopfer, nach Hosea 6,6. Aber wir können barmherzig sein, wenn die Gerechtigkeit ihr Recht bekommt. Gott ist auch gerecht. Ein Gott, der nicht gerecht wäre, das ist unmöglich. Und deshalb ist die Gerechtigkeit Gottes eigentlich für die Menschen etwas ganz, ganz Entscheidendes. Wissen Sie, diese Bemerkungen, die man heute so hört von manchen, das sind sogar jetzt langsam viele, habe ich den Eindruck, was ich so höre, es gibt gar keine Hölle, also es gibt, jeder muss in den Himmel, aber will er doch nicht. Denn dann sind wir alle ausgeschmiert. Denn es gibt keine Gerechtigkeit. Es gibt keine Gerechtigkeit. Und deshalb, Gott ist gerecht. Und der Mensch, der die Barmherzigkeit Gottes nicht annimmt, diese Rechtfertigung, die Jesus ihm ermöglicht hat, nicht annimmt, der stellt sich der Gerechtigkeit Gottes. Ja. Und jeder Mensch wird am Ende feststellen, es ist alles jetzt gerecht. Auch wenn wir große Sünder sind und Gott hat uns vergeben. Aber wir wissen, Jesus hat ein Opfer dargemacht. Das werden wir erkennen. Es ist gerecht, dass wir Barmherzigkeit empfangen haben, weil wir um Vergebung gebeten haben. Und es ist gerecht, dass solche, die diese Erlösung durch Christus ablehnen, sich selbst aber nicht erlösen können, dass sie sich für etwas anderes entscheiden. Es ist gerecht. Sehen Sie, das gehört zum Gesamten. Das ist das, was alle Menschen in ihrem Herzen tragen. Wann kommt der Tag der Gerechtigkeit? Das haben sie auch im Herzen, ob sie es zugeben oder nicht. Wenn sie nur sehen, was alles läuft, auch in der Politik und überall in der Wirtschaft, den ganzen Egoismus und so weiter, wo alle drunter leiden und viele drunter leiden, nicht bloß wir leben ja noch, so wie man sieht, ja. Aber andere Völker, die darunter leiden, wo noch mehr verhungern jetzt, ja, nur durch den Egoismus und Eigenwilligkeit von einigen Leuten, sehen Sie, jeder hat in uns den Wunsch nach Gerechtigkeit. Und wir spüren jetzt schon wieder, wie man ja erfährt, dass die, wo die ganze Schalamassel hergestellt haben, jetzt schon wieder Gewinne machen, nicht? Und schon wieder weiß ich, was wir für Dinge kriegen, für Bonus und so weiter. Das, wo jeder in sich spürt, Herrscher, was läuft denn da? Da kennst du doch nicht lange. Wo ist die Gerechtigkeit? Das ist es. Wenn sie deshalb, wäre Gott nicht Gott, wenn er nicht gerecht wäre. Und am Schluss geht die Rechnung auf. Ja. Die Barmherzigkeit Gottes angenommen haben, zur Erkenntnis gekommen sind, auch ihre eigenen Schuld, auch die sind gerechtfertigt. Das wird jeder einsehen. Und die anderen, die es nicht angenommen haben, sie stellen sich der Gerechtigkeit. Das ist etwas, was, glaube ich, für uns immer wieder auch sehr wichtig ist, dass wir das in uns drin haben. Wir haben diese Sehnsucht und wir warten auf den Tag der Gerechtigkeit im guten Sinne. Aber als Christen sind wir danach bestrebt, alle Menschen die Gnade der Umkehr zu ermöglichen, dass sie durch Christus gerechtfertigt werden. Und das Heil erlangen können. Das ist unsere Sehnsucht. Ja. Also der Vater ist also nicht nur derjenige, der das Opfer des Sohnes entgegennimmt, sondern auch derjenige, der seinen Sohn als Opfer hergibt, der das Opfer bringt, uns seinen Sohn dahin zu geben. Der das Opfer bringt, wie wir sagen. Und wenn Jesus, wie Paulus sagt, sich selbst für uns Gott geopfert hat, dann ist Gott zwar der Empfänger des Opfers, doch der Nutznießer ist nicht Gott. Der Nutznießer ist der Mensch, das sind wir. Und darin besteht der Unterschied, nicht zwischen dem christlichen Opfer und jedem anderen Opfer. Die heidnischen Opfer, da war der Nutznießer, waren die Gottheiten. Das waren die heidnischen Opfer. Im Opfer Christi ist der Nutznießer der Mensch, nicht Gott. Gott schenkt sich. Gott ist der Leidende. Und der Nutznießer ist der Mensch. Das ist der Unterschied. Und Jesus sagt bei Lukas 12,49, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie wäre ich froh, es würde schon brennen. Feuer, das ist das Symbol des Geistes. Und am Kreuz ist alles vollbracht. Alles. Und es gibt nichts Größeres, das erdacht oder getan werden könnte. Also alle göttlichen und menschlichen Möglichkeiten sind am Kreuz ausgeschöpft. Alles Böse ist von Grund auf besiegt. Alles Heil ist erworben. Alle Ehre der Dreifaltigkeit zuteil geworden. Alles ist vollbracht. Und das ereignet sich unaufhörlich, wird dauernd gegenwärtig gesetzt in der Eucharistie.